Also zunächst einmal möchte ich unseren drei Referenten sehr, sehr danken für ihre sehr ausführlichen, sehr durchdachten, sehr tiefsinnigen Ausführungen. Und an vielen Stellen ging es mir vielleicht wie manchen anderen, die sagten, dass ich sagte, ich möchte jetzt hier mal eben kurz dazwischen funken und mal sagen, A, meinen Sie das wirklich? Oder B, was bedeutet das denn in diesem Fall und so weiter? Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit der letzten halben Stunde. Und ich fange jetzt einfach mal an. Wir machen das so, dass wir Fragen dann stellen und dass die Referenten bitte die Frage nochmal wiederholen, weil in der Aufnahme wird nicht eure Stimme drin sein, sondern die Frage müsste mal wieder wiederholt werden oder ich wiederhole sie, eins von beiden, sehen wir dann. Es wäre gut, wenn man sagen kann, ich habe eine Frage an Christoph Redl, an Armin Baum, an Guido Baltes oder eben eine Frage an die Runde. Also, jetzt ist nochmal die Chance, wirklich reinzugehen. Ich fange mit der ersten Frage an. Sind die Referenten bereit, ihre PowerPoint zur Verfügung zu stellen? Das ist die Frage, die mir gestellt worden ist.
Ja. Also es gibt die Überlegung, sie in die Aufnahme mit einzubinden, wenn die dann online geht.
Genau, das müssen wir noch ein bisschen lauter haben, das Mikro von ihm. Okay, wie ist es? Ja. Am besten sogar verbunden mit der... Also, es gibt ein grundsätzliches Ja. Sprecht Sie bitte einzeln an, wenn ihr sie braucht, und dann schauen wir es. So, jetzt gebe ich Feuer frei. Wer möchte mit einer Frage starten oder einer Bemerkung? Dann fange ich an. Guido, du hast das Wort, du hast es ja aufgenommen, diese Differenzierung wörtlich und anders oder vermeintlich besser oder so. Hast uns das dann wirklich sehr seziert, so wie ich dich ja auch kenne, und hast dich im Grunde auf den Wortgebrauch eingelassen, wie das Wort wortwörtlich heute benutzt wird. Sehe ich es aber richtig, dass ich, wenn ich zum Beispiel dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, richtig verstehe, ich ihn wörtlich als Poesie nehmen muss. Das heißt, also hier ist ja gar kein Gegensatz. Ich würde ihn falsch verstehen, wenn ich ihn wörtlich als eine Beschreibung eines Vorgangs sozusagen, da läuft jetzt Gott und der gibt mir jetzt Öl auf den Kopf und so weiter, sondern es ist doch genau wörtlich verstanden, indem ich es als poetisches Lob Gottes und Ausdruck einer Gotteserfahrung, aber wörtlich als diese annehme, korrekt?
Manchmal sind ja Fremdworte auch hilfreich. Ne? Wenn man in dem Fall würde man also sagen, der Literalsinn ist in diesem Fall ein metaphorischer. Das ist die, jetzt übersetze ich das. Der wörtliche Sinn ist in diesem Fall ein nicht wörtlicher, nämlich bildlicher. Ja? Also der Wortsinn ist bildlich gemeint. Deswegen wäre es Unsinn, also deswegen muss man unterscheiden, welche Sorte von wörtlich meine ich. Wörtlich im Sinne von, was da genau steht, der ursprüngliche Sinn, und dann die Unterscheidung bildlich oder nicht, da würde ich sagen, das muss man bildlich verstehen. Aber genau das ist der Sinn der Worte.
Das ist also die Frage nach den Gattungen, eine Frage an Armin Baum, bis sich jemand meldet. Solange stelle ich Fragen, ja, Armin Baum. Guido Baltes, sofort. Jetzt aber noch meine Frage, das nochmal an dieser Stelle, kommt sofort rein. Diese Frage ist sozusagen nach den Gattungen. Kann man das im Neuen Testament, ich sage mal konkret in Evangelien, unterscheiden? Also was ist eine Gleichnisrede, was ist etwas Historisches? Würdest du sagen, das kann man leicht unterscheiden? Und wenn ja, woran?
Ich glaube schon, dass man das gut unterscheiden kann, und ich stimme da Guido zu, der sagt, das können normalerweise auch schon Kinder im Jungscheralter unterscheiden. Die wissen, dass das Gleichnis ein Gleichnis ist, weil es irgendwie sich aus sich selbst ergibt, wenn Jesus etwas erzählt, dass es dann nicht darum geht, ein historisches Ereignis zu erzählen. Ich bin allerdings der Meinung, wir haben im Neuen Testament häufig das Phänomen, dass Dinge gleichzeitig historisch und übertragen gemeint sein können. Und dann kommen wir wieder an eine Stelle, wo manche Bibelleser einen falschen Gegensatz aufmachen. Also Jesus vollzieht ein Heilungswunder und ich glaube, dass die Evangelisten das so gemeint haben, da ist wirklich jemand durch die Macht Gottes gesund geworden. Und gleichzeitig sagt dieses Heilungswunder, was am Körper des Menschen geschieht, sozusagen im Sinne einer prophetischen Gleichnishandlung etwas darüber, wie Gott an der Seele, am Inneren des Menschen handelt und es hat sozusagen einen doppelten Boden. Und es ist eine Frage des Trainings und der Übung, dass man diese Texte immer wieder liest und dann im Zusammenhang liest, wenn sich das erschließt. Und ich würde sagen, solange ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das eine übertragene Bedeutung hat, bleibe ich mal beim Literalsinn, also bei dem ursprünglichen historischen Sinn. Und dann erschließt sich vielleicht etwas anderes dazu.
Danke. Die Frage? Lauter, bisschen.
Für mich ist es ein bisschen schwierig, das zusammenzubringen. Also wir haben die Leute, die Bibel lesen, die Bibel sagt ganz viel aus und jeder Leser, wurde ja vorhin gesagt, interpretiert viele Dinge auch ganz anders, als es jetzt ein anderer tun würde oder jemand aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Sprache tun würde. Und wie bringen wir das dann zusammen, wenn es da schon viele andere Auslegungen gibt? Wir viele Bibelauslegungen auf die Korintherzeit oder auf die damalige Zeit beziehen müssen oder sollten. Wenn wir jetzt heute in das heute Ethische gehen, wie kriegen wir das mit dem heute Ethischen übersetzt? Also gibt es dann irgendjemanden, der da vorne sich hinstellt und sagt, so, ich lese mir das jetzt mal durch und 5, 6, 7 sind noch meine Meinung, die schlägt das dann genauso aus, wie wir das haben wollen. Weil ich sage, dass man jetzt vielleicht die Dame links von mir oder ich hier, die wird es vielleicht wieder ganz anders auslegen. Was ist denn jetzt richtig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Gebot ausgehe, du sollst nicht töten, das ist ja ein ganz klarer Satz. Und wenn heute dann von der Kirche gesagt wird, naja, in bestimmten Situationen kann man sich ja einem Krieg anschließen, wo dann getötet wird. Das sind für mich Dinge, die sind ganz schwierig. Also wer darf da was? Oder wer entscheidet?
Vielen Dank für die Frage. Ja.
Also, okay. Also die sehr komplexe Frage danach, wie wir damit umgehen, wenn Menschen ausgehend von biblischen Texten zu unterschiedlichen ethischen Entscheidungen kommen. Wer letztlich ist die Instanz, die dann sagt, die eine Auslegung trifft es, die andere trifft es nicht? Nach unserem evangelischen Verständnis gibt es natürlich jetzt keinen Papst als Auslegungsinstanz, kein Lehramt, das der Gemeinde übergeordnet ist, aber der Gemeinde selbst ist ein Lehramt anvertraut, auch nach evangelischem Verständnis. Das heißt, ich habe versucht, zum einen deutlich zu machen, die Aufgabe, Bibeltexte zu verstehen und auszulegen, ist zunächst mal der Gemeinde insgesamt anvertraut. Ja? So, das beantwortet jetzt aber noch nicht Ihre Frage, die ja die Folgefrage ist, okay, jetzt ist der Gemeinde anvertraut, die Texte auszulegen, aber Menschen in der Gemeinde kommen zu unterschiedlichem Verständnis dieser Texte. Ein Impuls, den ich heute früh gegeben habe, bestand darin zu sagen, unser Verständnis biblischer Texte muss bezogen werden auf die große Erzählung der Bibel. Das heißt, auf das große Drama, was die Bibel uns erzählt von Gottes Zuwendung zu Menschen und so weiter, das dann auch verschiedene, sag ich mal, heilsdramatische Akte hat. Also das Erste wäre tatsächlich zu sagen, es braucht jetzt nicht unbedingt ein Theologiestudium, sondern es braucht eine Kenntnis dessen, was uns die Bibel von Gott offenbart, was für ein Gott dort offenbart wird. Das ist ein Impuls, den ich geben würde. Der zweite ist dann, um jetzt es an einem Beispiel festzumachen, Sie haben jetzt konkret die Frage des Krieges genannt. Ja? Also, und jetzt kommen die Fragen der kulturellen Differenz ins Spiel. Wenn wir uns als erstes mal klar machen, in der Antike, also im Römischen Reich, in den Militärdienst einzutreten, bedeutete auch im kultischen Sinne, den Kaiser zu verehren, in einer Weise, wie das heute im Militär gar kein Thema ist. Da wird nicht die religiöse Verehrung des Herrschers verlangt, aber damals war die Einordnung, sag ich mal, das sich eingliedern lassen des Militär, hatte auch religiöse Komponenten, von denen die Bibel dann sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. Wenn heute Menschen jetzt zu der Überzeugung kommen, ich kann als Christ auch eine Waffe in die Hand nehmen, müssen wir uns anschauen, was sind das auch für Konflikte, für militärische Konflikte, in denen zum Beispiel die Bundeswehr eingreift. Jetzt nenne ich nur ein Beispiel, das zeigen kann, wie schwierig die Sache ist, aber nicht unlösbar. Ein Beispiel dafür, wo heutzutage Waffen eingesetzt werden, ist die sogenannte humanitäre Intervention. Das heißt, es werden Truppen in ein Gebiet gesandt, wo entweder gerade ein Völkermord läuft oder sich abzeichnet, dass einer stattfinden wird. Ja? Beispiele, die wir dafür hatten, waren auf dem Balkan, waren in Ruanda, wo, wie man sagen muss, die Völkergemeinschaft eher versagt hat. Aber es wäre ein Grund gewesen, militärisch einzugreifen, und zwar jetzt von einem durchaus biblischen Prinzip aus, nämlich einem Verständnis von Gott, der sich auf die Seite derer stellt, deren Rechte missachtet werden und deren, die sich hier als die Schwächeren erweisen. Ja? Und es wäre, sag ich mal, ein Beispiel, wo es mir jetzt schwer fiele zu sagen, mit einem Radikalpazifismus, ein Christ kann unter keinen Umständen eine Waffe in die Hand nehmen. Weil das bedeutete, den Mächten des Bösen, sage ich mal, in solcher Situation noch Raum zu geben. So, dritter Punkt. Wir bewegen uns in den gemeindlichen Diskussionen zum Teil in Fragen, die sich beziehen darauf, wie ein Christ sich als Bürger eines Staates verhält, und diskutieren Fragen, in denen Christen zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen können, ohne dass notwendigerweise ein Widerspruch besteht. Herausfordernder ist es, wenn eine Gemeinde eine Position entwickeln muss, ja, zu einer Frage. Und nun ist es zum Glück so, dass einmal Staat und Kirche getrennt sind, insofern jetzt auch wir als Gemeinde wahrscheinlich nicht zu Kriegstreibern oder so werden. Die Gefahr ist inzwischen nicht mehr so gegeben. Aber das Dritte ist, zu identifizieren Positionen, in denen eine Unterschiedlichkeit zu ertragen ist, im Rahmen dieser Katholizität, die ich angesprochen habe, also das, was die Kirche insgesamt und zu allen Zeiten geglaubt hat, und Überzeugungen, wo man nicht zwei Positionen, ohne dass ein Widerspruch bildet, gleichzeitig innerhalb einer Gemeinde vertreten kann. Also das kommt dann auf die konkrete Frage an, die da gestellt wird, verhandelt wird.
Dankeschön. Mehr im persönlichen Gespräch. Weitere Fragen einfach melden. Ich habe noch mal eine Frage zur Wortwörtlichkeit. Vielleicht kann sowohl Guido Baldes als auch Armin Baum dazu was sagen. Jesus sagt ja, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger, und ihr werdet werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Oder Psalm 1 sagt, der ist wie ein Baum, wohl dem Menschen, der, ich kürze jetzt ab, über Gottes Wort nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Oder Josua 1, wo es heißt, lass dieses Wort des Gebotes nicht von deinem Munde kommen, Tag und Nacht. Also was ist die, im Neuen Testament vor allen Dingen, aber vielleicht auch schon im Alten Testament, die Funktion dieser wortwörtlichen Rezitation, der Erinnerung, einmal in der Nachfolge der ersten Christen, also inwieweit haben sie die Bibel auswendig gelernt, inwieweit haben sie sozusagen wirklich das Wort als Wort wörtlich für sich bewahren wollen, und was hat das auch für die Entstehung der Evangelien für eine Bedeutung gehabt? Da würde ich gerne nochmal, auch für die, die gestern nicht da waren, vielleicht nochmal an einiges anknüpfen, was wir gestern Abend gesprochen haben. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte.
Ich fange mal mit dem ersten Teil an, also das Lesen und Verinnerlichen von Schrift. Und zwar von zusammenhängender Schrift. Warum ist das wichtig? Ich erinnere mich an Teile aus Christophs Vortrag heute Vormittag, wo es eben um die Frage ging, inwiefern steht mir Schrift noch gegenüber als etwas, was mich in Frage stellen und korrigieren kann? Und inwiefern ist sozusagen mein Schriftzugang nur noch einer, der sich jeweils das raussucht, was gerade passt? Und ich mache im Moment die Beobachtung bei vielen Leuten, mit denen ich rede, wir haben ja auch immer durchgehende Schülergenerationen, die bei uns anfangen, dass wir mehr und mehr in den Gemeinden eine Entwicklung beobachten, wo die Schrift hauptsächlich zu illustrativen Zwecken dient. Also ich weiß schon, was ich sagen will, weil das habe ich schon selber als Kind gelernt in meiner Gemeinde. Ja, ich habe schon eine Botschaft und jetzt muss ich mir die Mühe machen, dafür noch den passenden Text zu finden, in dem ich diese Botschaft finde. Manchmal finde ich ihn, manchmal erfinde ich mir einfach einen Bibeltext oder biege mir den zurecht so. Ja, und dann verliert die Schrift diese Kraft, mich zu hinterfragen. Und das passiert, glaube ich, nur, wenn ich sozusagen die Schrift in ihrer Fremdheit und Andersartigkeit in größeren Zusammenhängen auch wirklich kenne und wahrnehme. Das heißt, ich muss Bibel lesen, nicht nur, damit ich meine tägliche Pflicht erfülle, sondern damit sie mir vertraut ist, damit sie zu mir reden kann, damit sie mich auch da treffen kann, wo ich es nicht suche und nicht erwarte. Und dazu muss ich sozusagen ganze biblische Bücher lesen, dazu muss ich größere Zusammenhänge wirklich auch nacherzählen können. Und das ist eine Kunst, die mir mehr verloren geht. Und ich glaube, da hatten uns die ersten Christen viel voraus, weil sie eben noch nicht die Internetbibel hatten, wo ich nach Belieben nach einem bestimmten Wort suchen kann und das passende Zitat finde, sondern ich musste sozusagen die Geschichte, diese Gesamtstory, die Gesamtnarrative weitergeben. Und das müssen wir, glaube ich, wieder erlernen. Und vielleicht können wir da auch von der Evangelienüberlieferung viel lernen.
Das war ein eleganter Übergang. Also was einem auffällt, wenn man die Evangelien liest, ist, dass Jesus von Anfang an viele seiner Reden bereits so formuliert hat, dass sie gut memorierbar waren. Das sieht man besonders deutlich in der Bergpredigt, aber auch in vielen anderen Jesusworten. Er bedient sich dann der Mittel der alttestamentlich-jüdischen Poesie, des Parallelismus. Und es ist klar, wenn also das Gedächtnis durch Wiederholungselemente entlastet wird, dann kann es mehr aufnehmen und mehr festhalten.
Ganz kurz, was ist Parallelismus? Ein Beispiel dafür vielleicht?
Also du hattest eben den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt, es werden also zwei ähnliche Gedanken im direkten nacheinander wiederholt. Es ist nicht wörtlich gleich, aber es ist inhaltlich sehr ähnlich und das vollzieht sich dann auch im Neuen Testament, so ähnlich wie in den alttestamentlichen Psalmen, sehr häufig und dient dazu, Dinge natürlich einmal ästhetisch schöner zu gestalten, aber sie auch leichter auswendig lernbar zu machen. Und so sieht man von Anfang an, dass eigentlich die Intention im Christentum darin bestand, den Leuten zu vermitteln, dass sie einen Grundbestand an biblischem Text in ihrem Kopf parat haben. Und mir scheint, das wäre heute auch so unbedingt notwendig, weil wir in dieser Mediengesellschaft so überflutet werden von Tausenden und Abertausenden von Dingen, die uns aus dem Smartphone und von überall entgegenkommen, dass man da ein Gegengewicht braucht und sagt, ich muss also in meinem Denken, in meinem Gedächtnis so einen Grundbestand haben, der ist mir einfach präsent, den kann ich erweitern, den kann ich immer wieder aufrufen und wenn das nicht da ist, dann werde ich von anderen Dingen überschwemmt und dann werden auch andere Prioritäten gesetzt bei mir. Wenn ich jetzt noch auf deine andere Frage zurückkomme, wie hat das jetzt mit der Evangelienentstehung zu tun? Im Blick auf solche mündlichen oder Gedächtniskulturen unterscheidet man dann nochmal zwischen dem normalen Hören und Aufnehmen, das man vielleicht für die meisten der Zuhörer in Rechnung stellen kann, und den besonderen Traditionsträgern, die in überdurchschnittlicher Weise mit dem vertraut waren, was ihr Meister, ihr Rabbi oder dann Jesus von Nazareth gelehrt hat. Und das waren sehr wahrscheinlich diejenigen, aus denen dann auch später die Evangelien in ihrer schriftlichen Fassung gespeist wurden. In Einzelfällen hören wir dann auch mal Namen, aber da sieht man also, dass man jetzt nicht alles über einen Kamm scheren kann, sondern es gab so die ganz engen Spezialschüler sozusagen und das breite Publikum und die hatten jeweils unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Aufgaben.
Ich würde das, was gesagt wurde, nochmal weiterführen wollen in die Richtung. Es ist ja nicht nur, dass uns, sag ich mal, eine Kultur des die Bibel kennens verloren geht, auswendig lernen ist nicht mehr so sehr das Thema und so weiter. Ich glaube, die zentrale Frage, gerade auch für das Verstehen von Bibel ist, inwieweit lassen wir die Bibel unser Leben insgesamt prägen? Inwiefern lassen wir uns durchformen von dem? Und das wäre mir wichtig und das war mir auch in meinem Vortrag wichtig, ist mehr als auf einer kognitiven Ebene angesiedelt. Sondern es geht tatsächlich um die Frage, lasse ich diese Texte auf mich wirken, dass sie mich tief in meinem Inneren verändern. Das Englische hat ja bewusst auch dieses Learning by Heart, weil es tatsächlich nicht nur darum geht, eine Sache im Kopf zu haben, sondern sie im Herzen zu verwurzeln. Ich nenne mal ein Beispiel, wo mir das deutlich geworden ist, und das gebe ich auch meinen Studenten so weiter. Als vor einigen Jahren in einer Amish Community in den USA ein School Shooting stattfand, und zwar durch den Milchlieferanten. Ja, der hat sich verbarrikadiert in dieser kleinen Schule der Amish und dann mehrere Kinder dieser Klasse erschossen. Die Geschichte ist bekannt geworden dadurch, dass diese Amish-Familien zu der Familie des Täters gingen, der erschoss sich dann selber als letztes, gingen sie zu der Familie des Täters und sagten, wir hegen keinen Groll gegen euch, wir haben keinen Hass, sondern wir sind hier, um die Botschaft der Vergebung auszudrücken und auch konkrete Hilfe anzubieten. Das hat Amerika damals sehr bewegt. Und es gibt ein Buch darüber, ein Buch von zwei Wissenschaftlern, die sich das genauer anschauen und sagen, was man, die säkulare Presse hat das gar nicht verstanden. Und in den sozialen Netzwerken gab es sehr unterschiedliche Meinungsäußerungen dazu von einigen, die beeindruckt waren, bis auch zu den anderen, ihr nehmt das gar nicht ernst, was da passiert ist. Ihr geht einfach hin und vergebt denen. Und was diese beiden Forscher dann rausarbeiten, ist, dass die Amischen jeden Tag das Vaterunser beten und sie in ihrer Schule zum Beispiel, in ihrer Gemeinschaftsschule, sie haben kein Fach Religion haben, weil Religion nicht ein Teil des Lebens ist, sondern das ganze Leben von der Bergpredigt durchformt sein soll. Das heißt, das, was diese Amish-Eltern zum Ausdruck brachten, war zu verkörpern ihr tägliches Gebet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich glaube, das, was wir vor allem brauchen, und das steht allen ethischen Einzelfragen voran, ist, wie können wir als Kirche Jesu Christi eine Gemeinschaft sein, die tief in der Bibel lebt? Und was ich merke, bei meinen Kindern, bei vielen Studenten und so weiter, ist, in welchem Ausmaß Serien geschaut werden. Das ist ja das Ding. Ich glaube, lineares Fernsehen ist auch im Wesentlichen vorbei. Serien geschaut werden. Aber es ist relativ wenig Bewusstsein dafür, was es bedeutet, dass mit dem sich massiv aussetzen bestimmter Serien, wir auch quasi die Metanarrative dieser Serien in uns aufnehmen. Leben und weben tun wir in dem, was uns tagtäglich bestimmen darf. Und ich sage jetzt überhaupt nichts dagegen, Serien zu gucken. Ich will nur sagen, ich glaube, wir brauchen Bewusstsein dafür, wo da erlauben wir der Bibel wirklich, das Metanarrativ unseres Lebens zu schreiben. Oder konkurriert das unglaublich stark auch mit anderen Narrativen, die aufgrund ihrer medialen Verstärkung und Dynamik ganz, ganz tief in unserem Herz verankert sind. Und ich glaube, auch darin entscheidet sich ganz viel, wie wir ethische Fragen in der Gemeinde diskutieren.
Nur einen Satz dazu, zu dem letzten Gedanken. Ich glaube, die Frage ist, die ja oft gestellt wird, darf ich jetzt Serien gucken oder nicht und wie viel? Ich würde eben sagen, die Frage ist nicht, darf ich das gucken oder nicht, sondern die Frage, die ich mir langfristig stellen sollte, ist mein Denken und mein Leben in der gleichen oder hoffentlich größeren Weise durch biblische Erzählungen geprägt, wie durch die Erzählungen, die ich in diesen Serien schaue. Die Frage finde ich spannend und die muss man sich stellen.
Also ich selbst, Ecke gleich, die Frage, ich selbst mache das mit dem Bibellesen so, nur als kleinen Tipp, dass ich angefangen habe, seit einigen Jahren Bibel zu hören. Es gibt diese Website Faith Comes by Hearing, also der Glaube kommt aus dem Hören, und da kann man in verschiedenen Sprachen biblisch das Neue Testament zum Beispiel herunterladen. Ich höre das dann, was weiß ich, in verschiedenen Sprachen, wenn ich lachen will, auf Holländisch, ansonsten in anderen Sprachen. Und ich merke das auch, wenn ich dann mal im Auto fahre und das 3 Stunden höre. Ich kann natürlich nicht mehr hinterher alles erinnern, was ich gesagt habe. Manchmal schalte ich auch mal 10 Minuten ab und merke, ach, jetzt bin ich schon in Matthäus 17, aber gerade war ich doch in 13. Aber dennoch, es wirkt hinein ins Unterbewusstsein. Und das erinnert mich so ein bisschen an diesen Psalm 1, Sinn über seinem Gesetz Tag und Nacht, oder auch an das, was interessanterweise als so eine kleine Geschichte im Lukas-Evangelium, glaube ich, steht, wo die Martha und die Maria sind und die Maria dann ja zu den Füßen Jesu sitzt und lernt. Und ich sage jetzt mal auch in Richtung alle Brüdergemeindler unter uns, dadurch, dass sie gelernt hat, darf sie dann ja auch lehren, was sie gelernt hat, würde ich jetzt mal sagen. Denn sonst, was soll sie dann nur, ne? Also sie, das gute Teil ist, sie darf lernen und lehren, sage ich jetzt mal so. Aber so solche Wege zu suchen, in denen man lernen kann und in diesem Lernen bleiben. Nächste Frage.
Also die Frage lautet, was wünschen wir vier uns von den Gemeinden, speziell von den Gemeindeleitern und Pastoren, damit sich auch diese Bibelkultur und die Intensität der Bibelarbeit wieder verbessert. Und eine Sache, die ich wie ein Mantra immer wieder sage, den eigenen Studierenden, aber auch wenn ich dann selber sonntags unterwegs bin in irgendwelchen Gemeinden der verschiedensten Denominationen und da Gottesdienst halte und dann hinterher mit den Pastoren spreche, das ist die schlichte Frage, was liest du eigentlich gerade? Und es gibt inzwischen eine Generation von jungen Pastoren oder Theologen, die sind fast stolz drauf, wenn sie wenig lesen. Und ich denke immer, wenn ihr als Pastoren nicht lest und eure Gemeinde entsprechend auch differenziert dann in der Auslegung der Heiligen Schrift und in der Beschäftigung mit ethischen Fragen weiterbringen könnt, wer macht es dann? Dann macht es niemand. Und ich würde von den Gemeinden erwarten, dass sie ihren Theologen, egal welche Generation, die nötige Zeit dazu lassen und nicht das Gefühl haben, wenn der da in seinem Studierzimmer sitzt, dann passiert ja nichts Wesentliches. Und dann wünsche ich mir von Pastoren und Predigern und allen, dass sie dann etwas drüber nachdenken, wie man denn systematisch in Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen, in Wochenendseminaren die gesellschaftlichen, relevanten, aktuellen, wesentlichen Fragen behandeln kann und nicht nach irgendwelchen alten Leseplänen oder irgendwas geht, die auch ihren Wert haben, aber die nicht immer zu dem passen, was wir heute brauchen. Und es gäbe noch viel zu sagen, aber das machen jetzt meine Kollegen.
Also mein Rat an Predigende ist schon immer wieder, also nicht das ganze Jahr hindurch, aber immer wieder fortlaufend über biblische Bücher zu predigen. Einfach um der Gemeinde zu helfen, diese übergreifenden Begründungszusammenhänge zu erfassen. Ich glaube einfach, dass die Verlockung viel kleiner ist und die Versuchung viel kleiner ist, in der Predigt die eigene Agenda setzen zu wollen, wenn ich zunächst mal mich unter den Text stelle und sage, okay, wir haben jetzt hier von mir aus einen Paulusbrief mit 15 Kapiteln oder 16 Kapiteln. Ich glaube nicht, dass man, also man sollte durchaus Hörgewohnheiten in Richtung stellen. Wir hatten jetzt bei uns in der Gemeinde eine Predigtreihe zur Apostelgeschichte. Das war erstmal nur die Hälfte, weil sonst ist man jahrelang quasi nur mit Apostelgeschichte beschäftigt. Die hat 28 Kapitel, das ist viel. Man muss das nicht alles immer komplett, aber trotzdem fortlaufen. Das wäre ein Impuls gegenüber der sehr viel stärkeren Tendenz, Themenpredigten zu halten, die ganz schnell assoziativ werden können im Sinne dessen, dann ist mir dies und jenes noch eingefallen und das sehr viel stärker dann auch von subjektiv bestimmt ist. Ja? Ist kein ganz scharfer Gegensatz, aber von der Tendenz her würde ich sagen, eher die Bibel die Agenda setzen zu lassen. Dann auch die Frage der Unterweisung von Jugendlichen. In vielen Gemeinden gibt es sowas wie einen biblischen Unterricht im Alter von 13, 14 und Ähnlichen. Ich bin sehr dankbar, sage ich jetzt nicht, weil Roland neben mir sitzt, sondern weil ich sehr früh auch an das mit dem Projekt bekannt wurde, der Jugendkatechismus, Jubi, eine unserer Töchter, hat den auch selber durchgearbeitet. Ich finde es einfach gut, weil dieser Katechismus dazu hilft, tatsächlich diesen großen Bogen was Gott für den Menschen möchte, diesen großen Bogen zu verstehen und abzugehen. Und was heute ganz wichtig ist für Jugendliche ist, dass sie, sag ich mal, ein Medium in die Hand bekommen, mit dem sie selber was machen können. Dafür sind dann halt die breiten Ränder und so weiter. Da kann man sich dann auch selbst drin verwirklichen. Das ist total wichtig. Also ich glaube, es hat sich schon etwas geändert und das zum Positiven dadurch verändert. Junge Leute wollen gern selber eingebunden werden. Und ich beobachte das in meiner Gemeinde zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, in welcher Altersgruppe sitzen Leute im Gottesdienst, die irgendwas mitschreiben, sind das durchweg Jüngere. Diese Generation, ein Notizbuch dabei zu haben oder auf seinem iPhone zu schreiben oder wie auch immer, man hofft dann, dass es mit der Predigt zu tun hat. Und aber schon diese Vorstellung, ich weiß, ich werde das jetzt nicht alles mir merken, sondern es gibt ein paar Impulse, die sind mir so wertvoll, die möchte ich mitschreiben und auch dazu zu ermutigen. Oder das in die Richtung ging das. Auch dazu würde ich durchaus ermutigen, irgendwas dabei zu haben, wo ich die wertvollen Sachen für mich festhalte.
Wenn ich da noch was ergänzen darf, wenn ich die Gemeinde einigermaßen kenne und da jetzt nicht völlig neu bin, dann lade ich gerne zu einem Gespräch ein nach dem Gottesdienst über die Predigt. Man kommt in den Altarraum und dann sind alle Fragen und Einwände und alles erlaubt. Und das muss man einüben. Das kann man nicht. In manchen Gemeinden kann man noch gar nicht diskutieren. Das nächste, was mir einfällt, unsere Gottesdienste bestehen nicht nur aus Predigten. Es gibt viele Gemeinden, die nennen sich freikirchlich und sagen, uns ist die Bibel ganz wichtig. Aber in ihren Gottesdiensten wird nie aus der Bibel vorgelesen, weil man die Schriftlesung irgendwie vergessen hat. Die alt- und neutestamentliche Lesung gibt es nicht mehr. Und in manchen Gemeinden gilt es als hip, den Bibeltext eventuell noch ganz kurz am Ende der Predigt oder gar nicht mehr zu lesen. Ich kenne auch Gemeinden, in denen wird nie das Vaterunser gebetet und so weiter. Und das macht was im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und ich bin dafür, dass wir die alten Schätze unseres Glaubens und unserer Liturgie wiederentdecken und den Reichtum wieder neu leben, der darin steckt, auch wenn wir es hier und da an unsere modernen Bedürfnisse anpassen.
Ich möchte zwei Gedanken sagen, ich hoffe, sie kurz zu fassen. Das eine ist, wie prägen wir eine Kultur der Wertschätzung für die Bibel? Das passiert ja oft durch Sprache. Ich beobachte, dass in vielen Gemeinden oder Gottesdiensten, wo ich bin, man sozusagen, wenn die Bibel erwähnt wird, ist es immer ein bisschen entschuldigend oder ja so nach dem Motto, es tut mir leid, jetzt muss ich euch noch einen Bibeltext, aber gleich kommen wir zum wirklich Wichtigen. So. Oder es wird eben gesagt, ja, es gibt eben Leute, die, für die ist die Bibel so wichtig und dann gibt es aber auch Leute, für die ist eher das Leben wichtig. Ja? Oder geht es uns jetzt um die Bibel oder geht es uns um den Menschen? Also das werden oft durch kleine Nebenbemerkungen solche quasi eine Kultur geschaffen, dass die Bibel irgendwas ist für Bücherwürmer, weltfremde Menschen, dass sie sozusagen, dass man immer sich entscheiden muss, wie viel Weltfremdheit müssen wir gerade noch zulassen. Und ne, so, also da glaube ich, dass wir das versuchen zu vermeiden, dieses Kleinreden der Bibel. Und das Zweite ist nur eine kleine Beobachtung. Das eine ist ja die Tendenz, es werden viele Predigten für Gäste gehalten oder für Leute, die nicht so glauben, was eigentlich ja auch eine gute Idee ist. Aber was ich noch viel öfter sehe, sind Predigten, die sozusagen den Glaubenden so Alltagstipps mitgeben, also Lebensbewältigung. Ja, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie soll ich mein Geld ausgeben? Was mache ich mit Stress? All diese Themen. Und dann wird dann eben auf einige Bibelverse, dass auch schon Jesus ein gutes Konzept für Stressbewältigung hatte oder so, zurückgegriffen. Und ich erkläre mir das so, dass einfach Folgendes passiert. Früher, als man noch im Dorf sozusagen normal lebte, da hat man all diese normalen Dinge des Alltags außerhalb der Kirche gelernt. Also unter der Dorflinde, wenn man zusammensaß, ja, und da hat man sich ausgetauscht. Oder die Frauen, wenn sie da zusammen gehäkelt haben, dann haben sie Lebensweisheit weitergegeben. Man hat beim Bäcker geredet, man hat in der Lehre gelernt, wie man seine Zeit und sein Geld haushaltet. Und in der Predigt ging es eben darum, das zu vermitteln, was Christoph diese große Metageschichte nennt, die großen Sinnzusammenhänge, dass man sozusagen versteht, wie unterhalb dieses ganzen Alltagsdings sozusagen da was Wichtiges ist. Und da wir heute diesen Dorfzusammenhang nicht mehr haben, haben wir dieses Bedürfnis, all das, was früher im Dorf im Alltag passierte, sonntagsmorgens in die Predigt zu packen und sozusagen alles Lebenswichtige zu sagen und dann so dieses, ja, jetzt muss noch ein bisschen Bibel rein. Ja, und ich würde eben ermutigen zu sagen, nein, das ist ist die Aufgabe eines Gottesdienstes, sozusagen die große Grundgeschichte zu vermitteln. Und wir müssen uns trauen, eine Predigt zu haben, wo man nicht fragen muss, und was nützt mir das jetzt für meinen Alltag morgen? Sondern zu sagen, der Sinn dieser Predigt war, dass du Gottes Denken ein bisschen mehr verstehst. Der Sinn dieser Predigt war, dass du verstehst, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Also solche, das muss auch mal erlaubt sein, dass man einfach die große Geschichte der Bibel besser versteht aus einer Predigt und eben nicht für den Alltag morgen etwas lernt. Aber das ist im Moment schwer zu vermitteln und da muss man ein bisschen drum kämpfen.
Und ohne, dass man dann jetzt den immediaten emotionalen Kick rauskriegt, aber vielleicht kriegt man ja langfristig ein größeres High dadurch, dass man die Metaebene versteht. Bevor ihr jetzt alle nochmal die Chance habt, einen letzten Satz zu machen, als zu sagen, als Abschluss, und zwar könnt ihr den Satz bitte vervollständigen, für mich ist die Bibel, und dann könnt ihr bitte weitergehen, sage ich jetzt alles, was sonst noch zu sagen ist, damit wir mit einem guten Impuls und nicht mit meinen technischen Ansagen enden, ja? Also erstens danke, dass ihr alle gekommen seid. Zweitens danke, dass ihr gekommen seid und den ganzen Samstag und teilweise auch gestern Abend mit uns ausgehalten habt. Danke unserem Team, auch dem Marvin, der aufgenommen hat und Tontechnik gemacht hat, auch Konrad und Tobi und Sabine und Daniel, die ihr extra gekommen seid von Heimsheim und Ludwigsburg. Das sind die Mitstreiter, wo es um diese neue Internetplattform geht, die wir aufbauen, wo wir jetzt, ich weiß schon, über 50 fertige Vorträge haben von guten Menschen, unter anderem auch einige von, die hier sind, aber auch eine ganze Reihe andere, wo wir einfach Glaube und Denken stärken wollen und ihr werdet darüber informiert bleiben. Danke, wenn ihr uns und dass ihr uns unterstützt habt finanziell, wir brauchen es wirklich, das sage ich jetzt einfach mal so, danke, wenn ihr was eingeworfen habt. Danke, wenn ihr nachher noch mal kurz beim Büchertisch oder lange vorbeigeht und vielleicht auch noch mal von Katja euch beraten lasst, was jetzt das ideale Geschenk für euch selbst oder für jemanden ist. Ich will da sagen, das von Christoph Redl erwähnte Buch Jubi ist wahrscheinlich hier gar nicht so bekannt. Das ist ein Jugendkatechismus, den wir zu dritt, Professor Bernd Wannenwitsch, Dominik Klenk und ich, vor einigen Jahren geschrieben haben, der so aufgebaut ist, dass er diese große Geschichte Gottes ganz eng verknüpft mit den Fragen junger Leute. Jubi ist sicher im Laden auch bei uns bestellbar oder kann man finden. Das ist wie YouTube, aber Jubi. Schreib YouTube und mach TU weg, dann hast es, ja? YouTube, evangelischer Jugendkatechismus. Demnächst gibt es auch eine Kinderversion, die ist gerade in der Mache. Es gibt es auch schon in anderen Sprachen, Slowakisch, Tschechisch, Polnisch und so ist gerade in der Mache. Danke, wenn ihr nachher die Stühle wegstellt. Danke, wenn ihr vielleicht dann auch noch ein bisschen hier und da helft. Jedenfalls, Elke, habe ich noch was vergessen? Dann ist alles gesagt, Katja und Elke und ich, wir danken euch, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr noch mehr über das Zinzendorf-Institut wissen wollt, Informationen haben, schreibt euch da hinten ein. Ansonsten guckt ab und zu auf die Homepage. Ich sage mal, in extra etwa 4 Wochen müssten die Vorträge online sein. Bei uns vielleicht oder spätestens dann zum Anfang des Jahres bei uns auf Zinzendorf und auf Meisterklasse. Der Konne macht ja gerade so bedeutet. Ja, also irgendwann kriegt er die. Ja, ansonsten findet ihr jetzt schon viele gute Dinge auf zinzendorfinstitut.de. Ecke?
Der 8.11. Termin vom Zinzendorf-Institut fällt aus und auch die
Fastenfreizeit Anfang Januar. Ja, 8.11. ging es um Frauen in Leitung, das machen wir nächstes Jahr irgendwann. Und aber wozu ihr eingeladen seid, Winterbibelschule, 27. und 28. Dezember, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, hier geht es um Epheserbrief, aber vom Epheserbrief ausgehend, das mache ich, die ganze Geschichte, biblische Geschichte. Also der Epheserbrief ist sozusagen für mich da der Schlüssel für die ganze Bibel. So, und jetzt bitte ich euch, ein letztes Statement zu sagen, die Bibel ist für mich.
Die Bibel ist für mich in ihrer Botschaft so schlicht, dass jedes Kind sie verstehen kann und das macht mich unglaublich dankbar, dass man dafür nicht studiert haben muss und ähnliches. Und zugleich ist die Bibel in ihrer Botschaft für mich so tief, dass ich sicher bin, obwohl ich den ganzen Tag mich damit beschäftigen darf, werde ich bis ans Ende meines Lebens damit nicht fertig werden.
Wie schön, dass man auf das aufbauen kann, was der Vorredner gesagt hat. Ich addiere nur noch. Für mich ist die Schrift der einzige Garant dafür, dass das, was ich Christentum nenne und für Jesus Nachfolge halte, auch wirklich etwas mit Jesus zu tun hat und an ihn angebunden ist.
Und für mich ist die Bibel ein unendlich interessantes Studienobjekt für meine berufliche und wissenschaftliche Arbeit, aber in erster Linie die Quelle meines christlichen Glaubens und die Basis für meine Beziehung zu Jesus Christus.
Ich bete, Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gut erhalte mir, denn ich ziehe es, jeder habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Herr, so segne und bewahre uns. Danke, dass du uns mit deinem Frieden begleitest. Amen. Einen schönen Tag noch.